Dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis er wiederkommt. Ich liebe diese Textzeile aus diesem Lied. Wie genial ist das denn, dass ich nicht angewiesen bin auf meine Kraft? Ich bin nicht darauf angewiesen, auf meine Intelligenz. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich irgendwie besonders schlaue Gedanken zusammentragen kann, um eine Predigt zusammenzustellen, sondern der Geist Gottes ist es, der Kraft gibt. Der Geist Gottes ist es, der auch aus etwas ganz Kleinem, scheinbar total Unbedeutendem, etwas Großartiges machen kann. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, Pfingsten mit euch zusammen feiern zu können, darüber nachdenken zu können, Pfingsten so richtig aufsaugen zu können, weil Pfingsten ein Fest ist, in dem diese Kraft, aber nicht nur Kraft, in unser Leben hineingekommen ist, wo Gott seine Verheißung wahrgemacht hat, dass er seinen Geist in seinen Kindern wohnen lassen möchte. Eigentlich ist ja der Titel der Predigt, und auf dem Flyer kann man das ja schon sehen, total vermessen, oder? Als ich so mir den Titel nochmal so vor Augen geführt habe, das ist ja wirklich, ist das nicht purer Stolz? Darf ich vorstellen, der Heilige Geist. Als wäre der Heilige Geist einfach eine Person, wo ich sage, darf ich bekannt machen, der Heilige Geist, Heiliger Geist, das ist UP, oder Lukas oder sonst irgendjemand. Wenn wir uns mit dem Thema Heiligen Geist beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit etwas derart Gewaltigem, mit etwas derart Großartigem, dass mir manchmal, aber immer wieder die Worte fehlen. Dass mir immer wieder die Worte fehlen, um das zu beschreiben, was Gott da eigentlich gemacht hat. Und deswegen müssen wir immer wieder auch in die Bibel schauen und uns die Worte der Bibel zu eigen machen, um zu beschreiben, um das ausdrücken zu können, was Gott da gegeben hat. Ich finde dieses Thema von Pfingsten, das Thema über den Heiligen Geist, deshalb so bedeutungsvoll, weil es ganz tief mein Herz berührt. Es ist einfach so, dass ich mich an manche Dinge einfach nicht gewöhnen kann. Ich kann mich an manche Dinge nicht gewöhnen, wie zum Beispiel das Scheitern von christlichen Ehen. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, dass Christen über Jahre hinweg die Bibel lesen und sie langweilig finden. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass Gemeinde und Gottesdienste manchmal zu einem Ort verkommen, so nach dem Motto, we love to entertain you. Komm hin, setz dich hin, genieße, lass dich berieseln und dann geh wieder nach Hause. Daran kann und will ich mich nicht gewöhnen. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass niemand unruhig wird, wenn wir um Heilung beten und scheinbar nichts passiert. Das kommt mir manchmal so vor, als würde man eigentlich ja überhaupt nicht damit rechnen, dass was passiert. Das muss mich doch unruhig machen, wenn ich merke, ich bete hier um Heilung, etwas, das Gott verheißen hat, und es passiert nichts. Dann muss mich das bewegen, dann muss ich suchen und fragen, wieso geschieht nichts? Herr, was ist los? Was gibt es für Gründe? Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, dass Sünde das Leben eines Christen über Jahrzehnte hinweg im Würgegriff hat. Das sind Dinge, an die kann ich mich in meinem Dienst nicht gewöhnen. Ich sehne mich nach den Dingen, die ich in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 8 bis 10 lese. Apostelgeschichte Kapitel 4, die Verse 8 bis 10. Dort heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Diese Situation ist für mich so bemerkenswert, weil Petrus, der gleiche Petrus, der ja eigentlich davongelaufen ist, der Jesus verleugnet hat, der ja im Hof vom Hohepriester dreimal gesagt hat, nein, ich kenne diesen Jesus nicht, der sogar mit dieser jüdischen Selbstverfluchungsformel gesagt hat, Gottes Gericht möge auf mich kommen, wenn ich die Unwahrheit sage, wenn ich lüge, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich soll verflucht werden, wenn ich wirklich diesen Jesus kennen sollte. Also mit der stärksten Bekräftigungsform, die damals üblich war, hatte er Jesus verleugnet, hat er gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Und der gleiche Petrus, der steht hier vor dem Hohen Rat, völlig offen und sagt, also wenn ihr wissen wollt, in welcher Kraft wir das getan haben, das war Jesus Christus, den ihr habt kreuzigen lassen. Für mich ist das fast schon verrückt. Völlig unerschrocken steht Petrus da und bekennt Jesus, nennt sogar noch die Hinrichtungsart von Jesus und macht sich damit ja selber, bringt sich selber in Gefahr, dass ihm dasselbe widerfährt. Das heißt, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, denn so hat unser Text begonnen, vom Heiligen Geist erfüllt, hat aus Petrus einen neuen Menschen gemacht, hat Freiheit und einen Mut und eine Begeisterung in ihm ausgelöst, dass er völlig unerschrocken das Evangelium verkündigen konnte. Das wünsche ich mir mehr, danach sehne ich mich. Ich sehne mich nach Apostelgeschichte 4, Vers 31. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Als Petrus und Johannes vom Hohen Rat eben weggegangen sind, dann kamen sie zur Gemeinde, erzählten, dass sie sich haben verantworten müssen vor den geistlichen Leitern des Volkes. Und der erste Gedanke des Volkes war, wir beten jetzt. Und sie beten Gott an und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und bekommen eine neue Freiheit, das Evangelium zu verkündigen. Danach sehne ich mich. Ich sehne mich nach Galater 5, Vers 16. Da sagt Paulus, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Ich lese es noch einmal. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. In diesem Vers scheint die Antwort gegeben zu sein für diese erdrückende Macht von Sünde. Wenn der Geist Gottes mein Leben bestimmt, werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Hier ist die Antwort auf diese Sehnsucht, dass ein Leben befreit von der Sünde stattfinden kann. Dass es eine echte, reale Kraft und Macht gibt, die stärker ist als die Macht der Sünde. Das ist eine Aussage, die man erstmal verdauen muss. Weil Sünde manchmal den Anschein hat, als wäre sie allmächtig. Sünde wirkt manchmal so, als wäre sie mit nichts unterzukriegen. Sünde kann manchmal in unserem Leben eine derart starke Kraft entwickeln, dass wir den Eindruck haben, mit nichts komme ich dieser Sünde bei. Ich kann nicht gewinnen. Es geht nicht. Aber dieser Vers, Galater 5, Vers 16, sagt, es geht. Und ich freue mich, mit euch zusammen über diesen Heiligen Geist nachzudenken, der diese Kraft ist. Über diesen Heiligen Geist nachzudenken, so dass sein Wirken und sein Wesen mehr Raum bekommt in unserem Leben. Darum soll es gehen, in dieser Woche, aber auch in der nächsten Woche. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, weil es ungeheuer wichtig ist. Ein flaches und lückenhaftes Verständnis vom Heiligen Geist führt zu einem flachen und lückenhaften Leben mit dem Heiligen Geist. Deswegen lade ich uns ein, dass wir uns darauf einlassen, zu verstehen, wer der Heilige Geist ist und wer sein Wesen ist. Schaut, ich habe heute Morgen nicht den Anspruch, eine komplett theologische Abhandlung darüber zu machen, wer der Heilige Geist ist. Das würde definitiv den Rahmen sprengen. Ich möchte eigentlich auf zwei Kernpunkte eingehen und zeigen, wie sie unser Leben beeinflussen und verändern können. Das erste ist, dass der Heilige Geist Gott ist. Und das zweite ist, dass er eine kraftvolle Person ist. Vielleicht sind das Dinge, von denen du denkst, ja, habe ich schon immer gewusst. Wo ist das Problem? Ja, ich lade dich ein, trotzdem zuzuhören, diese zwei Punkte auf dich wirken zu lassen und dann zu entdecken, welchen Unterschied es machen kann, wenn ich sage, jawohl, das so stellt die Bibel den Heiligen Geist dar. Was macht das mit meinem Leben? Diese zwei grundlegenden Punkte, dass der Heilige Geist Gott ist und dass er eine kraftvolle Person ist, war für mich eine lange, lange Zeit nicht präsent. Schaut, ich bin in einer russlanddeutschen Gemeinde aufgewachsen und in unserer alten Gemeinde habe ich es immer wieder erlebt, dass man nur sehr, sehr vage über den Heiligen Geist gesprochen hat. Sehr vorsichtig und zurückhaltend. Eigentlich geht es um Jesus und nicht um den Heiligen Geist. Vor lauter Angst, in irgendwelche sogenannten charismatische Strömungen hineinzukommen, hat man fast gar nicht vom Heiligen Geist gesprochen. Das Problem war, dass man dadurch, oder das war zumindest bei mir so, ich habe angefangen, eine Angst zu entwickeln, alles, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Es war so ein Vorbehalt da, so eine ganz zurückhaltende Angst, wo ich sage, nein, ich will nicht zu viel mit dem Heiligen Geist zu tun haben und mich nicht zu intensiv mit ihm auseinandersetzen. Das könnte ja irgendwie in eine schräge Richtung abgleiten in meinem Leben. Wer den Heiligen Geist nicht kennt und sich seinem Wirken verschließt, weil er nicht weiß, wer er ist, der wird eine Angst vor jemandem entwickeln, von dem die Bibel sagt, dass er Gott ist. Also ein Teil der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist Gott. Im zweiten Vers der Bibel wird er schon genannt. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 2. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes war also genauso bei der Schöpfung beteiligt wie der Vater und der Sohn. Der Heilige Geist ist aber nicht nur Mitschöpfer von allem, was wir sehen. Von dem ganzen Universum, er ist auch der Erhalter des Lebens. Hiob, Kapitel 33, Vers 4. Dort heißt es, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Der Geist Gottes hat mich gemacht und er erhält mich am Leben. Jedes Augenzwinkern, jeder Wimpernschlag, jeder Herzschlag ist dir gegeben, weil Gott es zulässt. Ich möchte mal ein kleines Experiment machen. Lass uns mal zusammen einmal tief Luft holen und ausatmen. Es ist Gnade. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wer die Bibel ernst nimmt, wer Hiob 33, Vers 4 ernst nimmt, der sagt, das gehört zum Wirken des Heiligen Geistes. Und so wirkt er in der ganzen Welt. Er ist nicht nur Schöpfer, sondern auch Erhalter. Er ist derjenige, der mich am Leben lässt. Der Heilige Geist ist der Geist des Lebens. Und das müssen wir uns merken, das wird uns gleich noch einmal begegnen. In Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 3, in Apostelgeschichte 5 wird uns von der ersten Gemeinde berichtet, was sie miteinander erlebt haben. Ganz am Anfang, die Geburtsstunde sozusagen der Gemeinde. Sie hatten alles zusammen, heißt es da in der Schrift. Sie trafen sich täglich, um miteinander zu beten und miteinander in der Bibel zu studieren, um miteinander das Brot zu brechen, was wir heute auch machen werden. Und dann wird berichtet, dass diejenigen, die irgendwelche Güter hatten, die haben angefangen, diese Dinge zu verkaufen und den Erlös dann zu den Aposteln zu bringen, es ihnen zu Füßen zu legen, heißt es da, hier, ihr könnt es verwalten für die Gemeinde, benutzt es so, wie ihr das möchtet. Und zu denen, die das gemacht haben, gehörten auch Hananias und Sapphira. Sie haben ein Stück Ackerland gehabt, haben das verkauft, den Erlös zum Teil zu Petrus gebracht, mit der Behauptung, es ist alles. Sie wollten Prestige und religiöses Ansehen bekommen, anstatt die Wahrheit zu sagen. Und da heißt es in Vers 3, dass Petrus sagt, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Und dann in Vers 4, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. In diesen zwei Versen spricht die Bibel eindeutig darüber, dass der Heilige Geist Gott ist. Und wer das begreift, dass der Heilige Geist Gott ist, der wird sich davor hüten, ihn zu ignorieren. Er wird sich davor hüten, ihn zu beleidigen, ihn auszugrenzen, ihm sein Wirken zu verwehren. Johannes 16, die Verse 12 bis 15 beschreiben den Heiligen Geist als den Geist von Jesus. In Epheser 3, Vers 15 wird er als der Geist des Vaters beschrieben. Das bedeutet, dass Gott in jedem Kind Gottes einen Teil der Dreieinigkeit wohnen lässt und jeder Christ somit mit hineingenommen ist in die Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott lebt in jedem Kind Gottes. Ist das nicht gewaltig? Gott lebt in mir. Und wenn du zu ihm gehörst, dann lebt er in dir. Schaut, dieser Gedanke, der ermutigt mich immer wieder total. Der ermutigt mich total immer dann, wenn ich den Eindruck habe, meine Kraft reicht nicht aus. Ich komme nicht mehr weiter. Ich bin am Ende. Dann weiß ich, Gott lebt in mir und er kann das tun, was er für nötig hält. Wenn ich den Eindruck habe, manchmal bei der Predigtvorbereitung, ich habe zwar die Predigt geschrieben und ich denke, ach, das ist doch nichts und das, wer soll damit was anfangen können und so weiter, oder? Dann erinnere ich mich daran, dass Gott in mir lebt. Und ich weiß, dass er mit seinem Wort das tun kann, was ihm gefällt. Gott ist doch nicht beschränkt durch die Grenzen meiner eigenen Kraft. Das könnte ihn doch niemals aufhalten. Wenn mein Versagen mich zu Boden drückt, dann weiß ich, dass der Heilige Geist meine Gedanken auf das Kreuz richten wird. Von wo Gnade und Liebe in Reinform mir zufließen. Wenn die Bibel mir irgendwie nichts mehr sagt und ich den Eindruck habe, also hier vermisse ich total das Reden Gottes, dann weiß ich, dass der Heilige Geist in mir wohnt und er mir die Bibel erklären kann, weil er sie schließlich auch inspiriert hat. Er weiß am besten, was sie bedeutet. Er weiß am besten, wie das zu verstehen ist. Der Heilige Geist kann mir Bibelworte ins Herz legen und sie in mir wachrufen und mir die Bedeutung erschließen, weil ihm keine Grenzen gesetzt sind. Der Geist Gottes ist Gott. Das flößt mir Respekt ein. Das flößt mir eine Ehrfurcht darüber ein, wie Gott es sich gedacht hat. Gottes Geist lebt in mir. Zweitens, der Heilige Geist ist eine kraftvolle Person. Für das Leben mit dem Heiligen Geist ist es total wichtig zu verstehen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Mir begegnet es immer wieder, dass man mit Apostelgeschichte 1, Vers 8 argumentiert und sagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Also ist der Heilige Geist Kraft. Wer aber diesen Vers genau liest, der stellt fest, ich möchte nochmal diesen Vers lesen, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Der Heilige Geist wird hier an dieser Stelle nicht als Kraft bezeichnet, sondern Kraft ist eine Wirkungsweise des Heiligen Geistes. Warum ist dieser Unterschied wichtig? Der Heilige Geist ist eine kraftvolle Person. Der Unterschied ist deshalb wichtig, weil das meine Art und Weise, mit dem Heiligen Geist zu leben, stark beeinflusst. Schaut, hier steht so eine Kabeltrommel. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass der Heilige Geist lediglich eine göttliche Kraft ist, an der ich irgendwie Anschluss haben möchte und muss und brauche, denn das sagt die Bibel ja, dass wir ohne den Heiligen Geist niemals so leben können, wie es Gott gefällt, dann wird mein Bestreben sein, wie kann ich mich an dieser göttlichen Kabeltrommel, die ja die Verlängerung in mein Leben hinein ist, anschließen. Wie kann ich diese Kabeltrommel so in mein Leben integrieren, dass ich da eingestöpselt bin und dass diese Kraft in mein Leben fließen kann? Ich habe viele, viele Jahre, das ist aber ein sehr klebriges Kabel. Ich habe viele, viele Jahre genau so gelebt. Mit dem Verständnis, der Heilige Geist ist in erster Linie Kraft. Was daraus resultierte, war ein total verkrampftes Christsein. Ich war die ganze Zeit im Überlegen, okay, wie kann ich mich anschließen? Was muss ich machen? Okay, mehr Bibel lesen ist immer gut, da kann man nie was falsch machen. Oder mehr beten, okay, ist auch gut und so weiter. Und dieser Krampf, ich muss mich irgendwie anschließen an diese Kraftquelle. Wie soll ich das machen? Wie kann ich an dieser Kraft anzapfen? Und wer dieses Bild im Kopf nicht loslässt und ersetzt durch die biblische Beschreibung vom Heiligen Geist, nämlich, dass er eine Person ist, wird in diesem verkrampften Christsein stecken bleiben. Der Heilige Geist ist eine Person. Wenn ich das nicht verstehe, werden viele Bibelverse auch im Dunkeln bleiben. Bibelverse, die davon sprechen, dass ich befreit leben kann, die werden sich mir nicht erschließen. Ich werde nicht verstehen, wie ich das leben soll. Zum Beispiel Galater 5, Vers 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Ich dachte immer, wandelt im Geist. Okay, Kabeltrommel, ich muss mich anschließen. Wenn ich das schaffe, dann werde ich die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Aber irgendwie funktionierte das nicht. Irgendwie gelang mir das nicht. Mit noch so viel Bibel lesen, mit noch so viel beten, das gelang mir nicht. Von dieser Kraft habe ich einfach nichts gespürt. Ich glaube, das liegt daran, oder es lag daran, dass ich nicht verstanden habe, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und die Bibel beschreibt ihn auch als Person. Wir haben aus Apostelgeschichte 5 gesehen, dass man den Heiligen Geist belügen kann. Man kann ihn traurig machen, Epheser 4, Vers 30. Man kann ihn zurückdrängen, zum Schweigen bringen und dämpfen, 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Er hat bestimmte Wünsche und einen Willen, 1. Korinther 12. Er agiert, leitet, offenbart, führt, spricht, beruft, überzeugt und ermahnt. Er hat all diese Dinge und er ist eine Person. Das beschreibt, dass er eine Person ist. Und die richtige und angemessene Art, mit einer Person zu leben, ist die Beziehung. Nicht Kraft, sondern Beziehung. Nicht angedockt werden, sondern Beziehung ist der Schlüssel. Das war für mich etwas völlig Neues. Beziehung? Wie Beziehung? Also mit Jesus schon, aber mit dem Heiligen Geist? Wie funktioniert denn eine Beziehung mit dem Heiligen Geist? Schaut, Beziehung ist geprägt von wachsendem Vertrauen. Beziehung hat mit Vertrauen zu tun. Beziehung hat damit zu tun, dass ich eine Person kennenlerne, dass diese Person mich kennenlernen kann. Eine Beziehung hat damit zu tun, dass ich Zeit verbringe, dass ich mich öffne. Eine Beziehung mit zu dem Heiligen Geist, da geht es eben um wachsendes Vertrauen. Es geht um Bewunderung und um demütiges Folgen. Es geht um geduldiges Warten, bis er handelt. Natürlich hat der Heilige Geist Kraft. Und wir haben ja im ersten Punkt sogar gesagt, dass er Gott ist, also allmächtig ist. Aber diese Kraft entfaltet sich zusammen mit der Beziehung zum Heiligen Geist. Das ist das, was Paulus in Galater 6, Vers 8 ausdrücken möchte. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Säen ist ein Ausdruck des Vertrauens. Ich bringe mein Saatgut in einem bestimmten Boden aus und vertraue darauf, dass diese Saat aufgeht. Genau das gilt in der Beziehung zum Heiligen Geist. Ich kann mir selber vertrauen und meiner eigenen Kraft, indem ich in mich investiere. Ich kann aber auch mein Vertrauen auf den Heiligen Geist setzen und ihm vertrauen, dass er es machen wird, dass er es zum Guten wenden wird, dass er seine Kraft entfalten wird. Dann werde ich vom Heiligen Geist, so heißt es hier, ewiges Leben ernten. Was bedeutet ewiges Leben? Es bedeutet, dass das Leben des Himmels schon hier auf der Erde beginnen kann. Ewiges Leben. Schon jetzt. Ich möchte mit einem Bild diese Predigt abschließen, das mir geholfen hat. Stellt euch einmal vor, der Winter ist vorbei, wir möchten ein bisschen abspecken. Und jetzt gehen wir in so ein Sportgeschäft und sagen, ja, jetzt wollen wir einen Home Trainer kaufen, um ein bisschen abzuspecken. Alles klar, ein ganz tolles Modell. Der letzte Schrei, ergonomisch, alles was dazugehört. Und wir kaufen dieses Gerät und bringen das nach Hause. Zwei Monate später kommen wir zurück in den Laden mit dem Gerät, völlig sauer, stellen das hin und sagen, ich will mein Geld zurück, das Gerät funktioniert nicht. Und völlig überfordert sagt dann die Bedienung, ja, wieso, was ist denn mit dem Gerät, funktioniert es nicht? Ja, keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausprobiert. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausprobiert. Schaut, wenn es darum geht, mit dem Heiligen Geist zu leben, dann möchte ich uns ermutigen, auszuprobieren. Dann möchte ich uns ermutigen, in diese Beziehung zu investieren. Ich möchte uns ermutigen, das, was Gott uns da geschenkt hat, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, nicht einfach nur beiseite zu lassen. Wie ich in diese Beziehung investieren kann, was die konkreten Schritte dafür sind, darauf möchte ich nächste Woche noch einmal eingehen. Und wer erfahren möchte, wie es weitergeht, der ist herzlich eingeladen, nächste Woche dabei zu sein und mit mir einzusteigen, zu gucken, wie kann ich in die Beziehung zum Heiligen Geist investieren. Ich finde es großartig, wenn wir im Gottesdienst das Abendmahl feiern dürfen. Ich finde es deshalb großartig, weil die Bibel sagt, dass Jesus Christus gestorben ist, damit wir den Heiligen Geist empfangen können. Wir dürfen uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Wir dürfen uns daran erinnern, wie er ans Kreuz gegangen ist, sein Blut für uns vergossen hat, damit wir überhaupt in der Lage sind, mit dem Heiligen Geist leben zu können. Damit wir überhaupt erleben können, was es bedeutet, wenn er seine Kraft in unserem Leben loslässt und entwickelt,